Hallo und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Heute mit dem Thema, wie schwer kann es wirklich sein? Wir machen das Bayern-Abi. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Malte Springer.
Moin.
Und Max Ole von Raison.
Moin. Servus,
ja.
Sei mal.
Ne? Ja, das ist das Ding. Ne? Die selbstverliebten Bayern denken, ihr Abi wäre das Schwerste, denken, ihre Schulbildung wäre die Beste. Und dann werden solche Idioten wie Markus Söder da irgendwie an die Spitze des Freistaats gestellt. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und deswegen dachte ich, wir prüfen einfach mal, ob das Bayern-Abi wirklich so schwierig ist, wie es immer heißt. Ja, also in Niedersachsen war es eigentlich leicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ziemlich einfach, ja.
Ja,
paar Fragen, relativ einfach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es leichter war als das bayerische Abitur.
Ja.
Also ich habe es nicht gemacht, ich habe auch kein Abitur, deswegen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das sein soll. Glaube ich nicht.
Ja, wir haben zu einer Phase Abitur gemacht, an einer Schule, wo man sich einen Schwerpunkt wählen durfte. Deswegen habe ich ein musisch-künstlerisches Abi, niemanden interessiert und zum Glück, denn ich habe auch mit Kunst überhaupt nichts am Hut. Ich hatte einfach einen Musikleistungskurs und meine Abi-Prüfung bestand daraus. Ich durfte die praktisch ablegen. Ich musste Klavier spielen eine Viertelstunde. Das mache ich schon, seitdem ich 5 bin. Deswegen war das für mich sehr einfach. Deswegen habe ich auch ein gutes Musik-Abi gemacht. Ja.
Also mich interessiert's, Malte.
Ja, das ist nett, danke.
Zum Beispiel, ja, bitte.
Ja, ich habe auch Deutsch, Englisch, Französisch und Mathe und Bio. Mathe mündlich und Bio war das Schwierigste, glaube ich. Ja, das fand ich am nervigsten. Nee, da hatte ich Bio überhaupt. Ich glaube nicht, ich hatte noch irgendwas anderes Komisches. Nur ganz, also relativ einfache Fächer waren das auf jeden Fall, die ich da hatte. Oder nicht so diese naturwissenschaftlichen, sehr schwierigen Fächer außer Mathe. Da war ich war immer gut, wenn es so abstrakt war wie Mathe, sobald es so pseudo-abstrakt ist wie Chemie, da kann ich mich nicht reindenken. Die Elektronegativität auf Seite 273 nochmal nachlesen, um die Gleichung zu. Das verstehe ich nicht. Entweder ich habe alles, was ich brauche, es interessiert mich irgendwie, aber nicht so, da muss man irgendwie ein Mol ist dann so und so viel.
Ja.
Und dann so, das habe ich nie gepeilt.
Halt Chemie. Oh, ja. Ich muss sagen, der schlimmste Fehler in meinem Leben bis jetzt war eigentlich wirklich. Bei uns war es so, wir hatten dann irgendwie auf einmal 12 Jahre Abitur, ja, super cool, und dann hatten wir aber irgendwie 7 Leistungskurse und ich habe mir gedacht, weil irgendwie, ich war nicht besonders gut in Mathe und Physik, aber ich hatte in der 10. Klasse so einen Lauf, da ging's.
Ja.
Und dachte ich mir, ja gut, das Gute an Physik ist natürlich, du musst es einfach nur verstehen und nicht auswendig lernen wie bei Bio, das ist natürlich eigentlich geil. So, und das Ding ist, ich habe in Physik einfach gar nichts mehr verstanden im Physikleistungskurs, weil ich musste dann das Leistungskurs nehmen und das war einfach die Hölle, das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. So ist es dann eben manchmal im Leben. Schön war's.
Aber jetzt kannst du ja hier das Abi nachmachen.
Aber das bayerische Abitur wird relativ einfach zu machen sein. Ich habe jetzt das mecklenburgische Abitur nicht geschafft, aber das müsste dann eigentlich gehen, glaube ich.
Ja, also das wissen ja viele nicht, dass man das Abi dann auch nochmal 10 Jahre später im Pencast nachmachen kann.
Ja. Damals so wie den Führerschein auch. Ne? Also, ja.
Also wenn ihr die Antworten wisst, sagt einfach Bescheid, wir schicken das ein.
Wir schicken euch das Pencast-Abitur dann auf jeden Fall zu. Das nimmt jeder Arbeitgeber. Ja. Das ist gesetzlich so geregelt. Das sollte gar kein Problem sein. Wenn nicht, dann sollt ihr uns einfach eine Mail schreiben, pencast@gmail.com. Dann erklären wir das schon mit denen. Wir fangen an mit Deutsch. Und das ist ein Abi, das war
Deutsch
letztes Jahr, 2017. Okay. Genau, Deutsch sollte man eigentlich kennen.
Ja.
Wie schwer kann es sein? Der Titel des Pencasts ist auch hier wieder die hauptsächliche Frage. Also, Interpretieren eines literarischen Textes. Interpretieren Sie das Gedicht Winternacht von Gottfried Keller über Text A, steht da noch. Also es ist sogar beigelegt, das Gedicht. Ich hätte, also man hätte jetzt
noch einfacher.
Ach so, ja,
gedacht,
gut.
Man sollte es aus dem Gedächtnis machen. Aber nee, überprüfen Sie dabei, inwiefern der Text. Das dachte ich übrigens als Kind, bevor ich mein erstes Diktat geschrieben habe, haben wir so Wörter bekommen, die man halt lernen musste, ne? Und die dann im Diktat vorkamen.
Ja.
Und ich dachte, die Schule wäre so hardcore, dass ich einfach aus dem Gedächtnis diese Wörter hintereinander in der richtigen Reihenfolge aufschreiben muss, wie sie auf dieser Liste standen. Aber dann musste ich sie. Dann meinte meine Mutter irgendwann, du musst es nur, die lesen es vor und du musst es nur aufschreiben. Und ich war so, ach so, was ist das denn? Naja. Ja. So viel zu meinem ersten Diktat. Ja, dieses Gedicht von Gottfried Keller. Überprüfen Sie dabei, inwiefern die in Text B formulierte Aussage für die Interpretation des Gedichtes ergiebig ist.
Aha.
Also, erstmal wollen wir uns mit dem Gedicht beschäftigen, Gottfried Keller. Den Link dazu, zu dieser bayerischen Abiturprüfung, machen wir euch in die Podcast-Notes. Dürfen wir nur nicht vergessen. Ich schreib's mir mal auf. Dann könnt ihr auch das mitmachen. Gottfried Keller, Winternacht. Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, still und blendend lag der weiße Schnee. Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, keine Welle schlug im starren See. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, bis sein Wipfel in dem Eis gefror. An den Ästen klomm die Nix herauf, schaute durch das grüne Eis empor. Auf dem dünnen Glase stand ich da, dass die schwarze Tiefe von mir schied. Dicht ich unter meinen Füßen sah ihre weiße Schönheit Glied um Glied. Mit ersticktem Jammer tastet sie an der harten Decke her und hin. Ich vergesse das dunkle Antlitz nie. Immer, immer liegt es mir im Sinn.
Ah. Ja, einfach.
Ja.
Ist das ein Jambus?
Das ist ein Haiku, ne? Das ist ja
was. Ja, das ist ein Haiku. Jambus, meinst du, glaube ich. Okay. Also Orthographie, also für alle, die zuhören, Orthographie und Interpunktion entsprechend der Werkausgabe von 2009, glaube ich, rausgehört zu haben.
Ich denke, ja, das habe ich von Zeile 1 schon erkannt, eigentlich, ja.
Doppelreim, ne, sieht man da. Mhm. Doppelreim. Aber wir sollen ja auch den Text B einbeziehen. Karl Gustav Karus, deutscher Arzt, Maler, Naturphilosoph. Psyche zur Entwicklungsgeschichte der Seele ist hier ganz kurzer Ausschnitt. Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens liegt in der Region des Unterbewusstseins. Schon mal hier einen Unterstrich drunter machen. Unterbewusstsein. Das fortwährend der bei weitem größte Teil des Reiches unseres Seelenlebens im Unterbewusstsein ruht, kann der erste Blick ins innere Leben uns lehren. Späterhin werden wir erkennen, dass man in dieser Beziehung das Leben der Seele vergleichen dürfe mit einem unablässig fortkreisenden großen Strome, welcher nur an einer einzigen kleinen Stelle vom Sonnenlicht, das ist eben vom Bewusstsein, erleuchtet ist. Also, dieser See und diese Nixe ist natürlich das Unterbewusstsein, das hier hervortritt. Ist es nicht so?
Ich denke, so ist es. Also ein Typ ist auf sehr dünnem Eis. Und das ist aber grün. Das habe ich noch nicht verstanden, warum das Eis grün ist. Wahrscheinlich, weil das Wasser darunter so ein bisschen mosig vielleicht ist.
Waldmeister-Eis.
Ah, ja. Verstehe.
Ja. Ich schreib hier ein bisschen mit.
Ja. Der ist da alleine auf dem See und spürt auch eigentlich nichts. Es scheint so ein bisschen gelangweilt zu sein, aber dann kommt eine Nixe. Mhm. Und die findet er schön.
Vielleicht das hat er die ist mal der getroffen. Seebaum, das ist die große Frage auch, ne? Der Seebaum steigt auf.
Das ist eine gute Frage. Ja. Und diese Nixe, die packt er dann einfach an. Also das finde ich auch nicht so cool dann eigentlich. Also mit ersticktem Jammer sie tastet ihn an. Na gut, ja, dann geht es.
Ja.
Und er vergisst sie dann nicht mehr. Ja, das also da hätte ich dir 15 Seiten schreiben können, als ich noch im Deutschleistungskursmodus war. Mittlerweile würde ich sagen, die Reime sind gut, muss ich sagen. Die gefallen mir.
Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Gedicht tatsächlich. Das Eis... Natürlich das, was uns trennt vom Unterbewussten. Ne?
Ja,
es
klar.
Kommt eben dann das, was hervor... Es tritt eben nur hervor, wenn es hervortreten will. Wenn die Nixe möchte, kommt sie sonst nicht. Ne? So ist es.
Mhm.
Was ist jetzt die Aufgabe gewesen? Inwieweit... Was war es hier jetzt?
Interpretieren Sie das Gedicht. Überprüfen Sie dabei, inwiefern die im Text B formulierte Aussage für die Interpretation des Gedichtes ergiebig ist.
Ja, haben wir ja gemacht jetzt, oder?
Ja.
Ist schon ergiebig, würde ich sagen. Das ist aber auch eine sehr vage Aufgabestellung. Da kannst du ja eigentlich, ist ja eigentlich alles erlaubt. Ergiebig, was ist ergiebig? Also das musst du mir erstmal definieren.
Für mich die Hölle. Ich habe sowas immer gehasst. Ich habe mit der deutschen Sprache wirklich kein Problem, aber ich habe mit Aufsätzen dieser Art bin ich gestorben, weil ich kann nicht so viele Seiten schreiben. Für mich wäre es genau das Ding. Ja, es ist ergiebig. So, es ist ergiebig. Ich schreibe dir eine A4-Seite. So, dann sind wir damit durch mit dem Thema. Sehr schwierig, finde ich.
Man in der Schule als erstes lernen muss, ist auch einfach, du musst halt das schreiben, was dein Lehrer hören will. Und dann kriegst du halt immer gute Noten. So, das ist halt eigentlich, das ist der Trick, das ist der Masterplan.
Ja, das fand ich immer richtig scheiße. Ich habe dann immer mich aus dem Fenster gelehnt, das hat aber auch oft geklappt. Also man selbstbewusst genug, den eigenen Scheiß schreiben geht auch. Man darf dann halt darin nicht so viele Schreibfehler haben und völlig wirr sein. So, aber das mögen die manchmal auch ganz gerne. Aber okay, aber der Strom ist das Unterbewusste und die Nixe klimmt dann empor. Ist denn die Nixe dann... Das Unterbewusste, das ich aus dem Bewussten sehe, also sehe ich da quasi in meinen Kern des, weiß ich nicht, auch des Verliebtseins oder erkenne ich da quasi was Positives in mir oder was Negatives?
Es kommt einfach hervor, das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach nur etwas, was im Unterbewusstsein hervortritt, das können irgendwelche Erinnerungen sein, die du gehabt hast oder die einfach vielleicht einfach in dich übergegangen sind von deinen Epigenetik, deine Eltern, wer weiß es. Ne?
Eine weiße Schönheit ist es aber, ne? Das muss man auch, darf man nicht vergessen. Das könnte auch schon positiv konnotiert sein. Also. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Sie tastet da unterm Eis, ne?
Ja.
Schaut durch. Achso, man berührt sie gar nicht, ne? Sie schaut eigentlich, also man schaut eigentlich schaut nur das Bewusstsein, das Unterbewusstsein.
Und es geht schon erkennt es. Es ist schon so, dass du auch keinen aktiven Zugang dazu hast, haben kannst. Das geht halt nicht, ne? Also es kommt dann, wenn es kommt.
Ach, sie schaute nur durchs Eis, sie kommt gar nicht nach oben.
Nee, ich glaube nicht. Ach so. Auf dünnem Glase stand ich da und kommt die nix herauf, schaute durch das grüne Eis
empor. Okay. Das heißt, du hast eigentlich doch keine Verbindung zu deinem Unterbewusstsein. Okay, verstehe.
Ja, das ist nicht schlecht, es bleibt eigentlich immer getrennt, aber man hat eine Faszination vielleicht dafür. Ja, ne? Also man hat eine Faszination des Abgründigen in sich.
Ja.
Und damit haben wir das, glaube ich, hier erörtert, oder?
Das ist ich denke, das ist es.
Das war relativ leicht.
Relativ einfach.
Das waren jetzt hier,
also dafür
das
war natürlich
gut. Ich meine, das war jetzt einfach die Interpretation, die an diesen Text von Herrn, wer ist der? Klausen.
Karus.
Ja, Klausen. Karus, genau. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Seite, das Abitur in Biologie.
Oh Gott.
Okay.
Heimische Singvögel, das haben wir ja, muss man sagen, in der letzten Woche geübt. Da haben wir
das Abi geübt. Da freue ich mich natürlich, der Undefeated Vogelmaster hier im Cast Live. Genau. Voice of the Fashion Revolution und deutscher Vögel.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Was ist die Frage?
Also heimische Singvögel. Innerhalb der Wirbeltiergruppe der Vögel stellen die Singvögel die größte Gruppe dar. In Deutschland sind rund 170 Arten bekannt. Ich lese erstmal kurz den Text hier vor.
Ja,
der Kohlrabe, Corvus Corax, ist doch so eine Band, oder nicht?
Das ist eine Mittelalterband. Der Kohlrabe, Corvus Corax, das ist die Mittelalterband. Corvus Corax, sind super erfolgreich, klar.
Der Kohlrabe, Corvus Corax, war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordostdeutschland weit verbreitet. Typisch für den in Deutschland größten Singvogel ist sein breites Nahrungsspektrum, das von an Meeresküsten angeschwemmten Schnecken und Muscheln über kleine Wirbeltiere wie Mäuse bis hin zu Aas reicht.
Ja.
Die unablässige Belagerung durch den Menschen führte Anfang des 20. Jahrhunderts zum regionalen Aussterben des Kohlraben. Zum Beispiel im 107 Quadratkilometer großen Untersuchungsgebiet Greifswald-Wolgast im östlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns. Also wir sehen, wir bewegen uns auch nicht nur intellektuell, sondern auch regional in deine Nähe, Max.
Ja.
Ein Wiederbesiedlungsversuch im Jahre 1955 in den Wäldern des UG zeigt nur langsam Erfolg. Es konnten lediglich drei Brutpaare mit jeweils einem Brutrevier, in jeweils einem Brutrevier gezählt werden. Weitere Entwicklung, bla bla bla, ein Revier seit dem Jahr ist relativ stabil, sie gehört zu den absoluten Höchstwerten.
Ja.
Fertigen Sie ausgehend von Daten und Text und Tabelle ein Diagramm der Populationsentwicklung des Kohlgraben ab 1970 im gesamten Untersuchungsgebiet an und beschreiben Sie allgemein die darin erkennbaren Phasen einer Populationsentwicklung.
Würde ich erstmal zur nächsten Aufgabe weitergehen?
Erstmal überschlagen, ja. Ja, okay. Gut.
Es ist ein bisschen viel zu lesen, ne?
Habt ihr einen Stift da zur Hand?
Ich hatte also erstmal gab es den Kohlgraben. Erstmal war er weit verbreitet.
Ja.
Erste Populationsphase.
Ja. Und dann wurde er bejagt.
Bejagung verbreitet. Durch den Mensch.
Zweitens, Bejagung. Seitdem deutlich weniger verbreitet.
Das Diagramm jetzt so ein bisschen nach unten zeigen, glaube ich.
Also eher nach unten.
Dann aber Phase 3, Wiederbesiedlungsversuch.
Ja,
da geht's wieder nach oben.
Ja, genau. Könnte hier das Unterbewusste
dann
durch die Eisdecke zu uns emporbringen.
Vielleicht könnten wir mal das Unterbewusstsein mit der Eisdecke mal in Zusammenhang setzen mit der Tabelle, die Brutbestandsentwicklung von 1970 bis
88. Damit rechnen Sie nämlich nicht, die Pfaffen aus Bayern.
So ist es. Da könnt ihr so viel Kreuze aufhängen, wie ihr wollt. Wir kommen euch auf die Spur. So ist es. Wir sind euch auf den Fersen. So, da haben wir. So, das haben wir.
Genau. So, was ist Phase 4? Du warst sogar
seit Ende der 80er relativ stabil.
Ja, Phase 4 ist stabil. Stabil seit den 80ern eigentlich. Also quasi auch wie Corvus Corax.
Ja. Der Name ist Programm.
Und jetzt wieder häufig, jetzt wieder viel, ne?
Jetzt wieder viel.
Ich könnte mir, die interessantere Frage wäre, ob sich die Verkaufszahlen von Corvus Corax angleichen lassen an die Populationsentwicklung des Kohlgraben.
Ja, das wäre interessant. Ja. Warte mal, ich gucke eben im Internet nach. Ja.
Ja. Ich habe das jetzt aufgezeichnet. Es fängt oben an.
Ja.
Kannst du den Graphen beschreiben?
Spitz nach unten, ja.
Ja.
Nach unten. Scheidepunkt ist dann Bejagung, eine deutliche Minimierung. Der Wiederbesiedlung geht wieder ein bisschen hoch.
Ja.
Stabil. Bleibt gerade.
Ja.
Wieder viele, geht wieder hoch. Es sieht aus wie eine umgedrehte Kirche.
Ja.
Was ja auch wieder zu Corvus Corax passt eigentlich.
Ja, das ist es.
Und auch zu Bayern, ja, sicher.
Ja. Ja, genau, das stimmt eigentlich. Ja.
Der umgedrehte Kirche ist aber der Antichrist.
Ja, naja.
Deswegen wurde der Rabe ja auch gejagt. Na gut, das wissen wir jetzt. Okay, das ist
also ich denke, krass. Bio haben wir auf jeden Fall bestanden.
Das haben wir das ganz gut, oder? Also man merkt, glaube ich, was man daraus lernen kann, ist, wenn man die Vögel jagt, dann sind weniger da. Wenn man sie dann wieder ansiedelt, kommen wieder mehr.
Was man auch noch lernt, ist, wenn man in Bayern Abitur macht, muss man einfach ein Diagramm zeichnen, anscheinend.
Na gut, ja, sehr das, einfach.
Das
sehr
reicht scheinbar aus, ne?
Ja. Ja, das reicht. Wollen wir nächstes Thema?
Ja, Geschichte, Konfliktregionen und Akteure internationaler Politik in historischer Perspektive. Wer kennt es nicht? Das ist ja auch eine beliebte Kategorie bei Trivial Pursuit, wenn man mal mit den, rumsitzt, dann oder man kennt es auch bei Stadt, Land, Fluss, ne? Es ist ja auch so eine Reihe, ne? Also S, okay, jetzt kommt eine Konfliktregion und Akteure in internationaler Politik in historischer Perspektive. Sambia zum Beispiel wäre da die Antwort gewesen.
Ja,
Stellen Sie im Überblick wesentliche Entwicklungen und Faktoren der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts dar, welche zur Gründung des Staates Israel beigetragen haben. Das ist in der aktuellen Antisemitismusdebatte natürlich ein ganz dankbares Feld. Also,
Das ist einfach.
Ja.
Dazu müsste also man, glaube ich, als erstes wissen, wann Israel gegründet wurde. Das wüsste ich nicht.
Warte mal.
Wann kann das da gewesen sein?
1955? Warte mal.
Guck mal schnell nach, jetzt hier so.
Schummeln ja eigentlich nicht erlaubt, aber na gut.
Warte mal.
Ja, man kann doch mal aufs Klo gehen.
Ja, man kann aufs Klo gehen. Das machen wir jetzt gerade. Früher hatten wir keine Smartphones. Entweder hast du es gewusst oder nicht. Da konntest du scheißen, wie du wolltest. Das hilft. Da hat nichts geholfen.
14. Mai 1948 als repräsentative Demokratie mit einem parlamentarischen Regierungssystem wurde es proklamiert. 48, okay. Meine lieben Freunde. Was könnte da vorher reingespielt haben? In den 40 Jahren davor ist ja quasi nichts passiert in Europa.
Da könnte...
Hier, Black Friday. Börsenkrach.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich denke,
könnte es vielleicht die Verfolgung der europäischen Juden mit Mündungen in die Shoah sein? Weiß ich nicht so genau. Das ist vielleicht eine Antwort sein.
Na, ich glaube, es hat damit zu tun.
Ich glaube, dass 48 hat Americo Vespucci, glaube ich, einfach Israel entdeckt. Und dann sind die einfach, dann sind die da hingegangen.
Gut, das locken wir ein. Ja. Das schreiben wir so auf. Das schreiben wir so auf und schicken das an Bayern.
Seitdem nennt man die.
Das muss erstmal das Gegenteil beweisen.
Israelis. Und deswegen heißen sie heute Israelis.
Gut, so. Mathe.
Okay. Mathe. Oh, Mathe ist sehr gut.
Geschichte ging jetzt schnell.
Geschichte habe ich einfach geglänzt. Tut mir leid.
Das ist eigentlich ganz gut. Du wusstest halt die Fakten, ne? Ja, das ist so.
Ja, das ist super halt, so ist es im Abi. Wenn du weißt es, du weißt es halt nicht. Ne? Muss man halt lernen, Leute.
Ne? Aber jetzt hier bin Mathe, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's um Salatgurken. Okay.
Du, wir machen hier Geometrie, ne? Das ist das andere mir. Oder wollt ihr das mit den Gurken da machen?
Ja.
Warte mal, Gedankenexperiment, werden die eingekauften Samenkörner zusammengeschüttet und gemischt. Bestimmen sie mit Hilfe eines beschrifteten Baumdiagramms. Was? Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewähltes Samenkorn keimt. Nee, lass mal die andere Aufgabe nehmen. Das ist mir hier zu biologisch.
Ja.
Okay, so, Geometrie. Gegeben sind die Punkte A. Moment, jetzt habe ich mich.
Oh, aber hier, Kass-Abitur, ne? Das ist mit dem grafikfähigen Taschenrechner, hatten wir auch. Da haben wir mal Tetris mitgespielt.
Ja, ist herrlich.
Ja, wir auch. Da konnte man sich top auch Spickzettel reinschreiben.
Ja, super easy. In diesen
grafikfähigen Taschenrechner.
Musstet ihr aber auch sogar vor der Klausur, musstet ihr den Speicher löschen, den intern?
Nee, absolut nicht.
Nee?
Das haben die noch nicht gecheckt bei uns.
Okay, bei uns ja.
Und ich habe mal einmal mit Freddy, der war nicht so gut, mit dem so gechattet. Weil er hat so meinen Taschenrechner benutzt, weißt du? Und dann haben wir uns immer da so Nachrichten drauf geschrieben.
Ah,
und dann habe ich ihm so Lösungssachen gemacht. Das hat nichts gebracht, der war zu dumm. Der hat trotzdem voll verkackt in der Klausur. So. Also deswegen, daraus habe ich auch gelernt, lieber nicht den Dümmeren helfen. Nee. Es bringt am Ende eh nichts. Sie müssen es selber. Also, gegeben sind die Punkte A, 2-1 minus 4, okay. B, 6-1 minus 12 und C, 0-1-0. Ja. Weisen Sie nach, dass der Punkt C auf der geraden AB, nicht aber auf der Strecke AB liegt. In Klammern 3BE.
Das ist doch vollkommen klar, dass der nicht da liegt. Das sehe ich doch.
Also wir haben es hier mit, glaube ich, mit drei Dimensionen haben wir es hier zu tun.
2, 1, minus 4, ja.
Also du hast hier, du hast eine X-Achse, du hast eine Y-Achse und hast du eine Z-Achse. Die geht da so diagonal durch und dann kannst du dreidimensional da Sachen reinzeichnen. Da muss man einfach nur das Lineal anlegen.
Kunstabitur.
Das ist doch fertig.
Ja, was sagst du?
Ich habe das eben im Taschenrechner eingegeben.
Ja.
Das ist wie mit ergiebig. Also ich sehe das hier. Ja. Nicht auf der Strecke AB. Und ich würde dann, nö, also deswegen, nee, liegt da nicht. Also ja, habe ich, ist klar erkennbar. Also,
kann ich mir nicht
das
vorstellen.
Wenn die Frage war, ob das da liegt, kann ich sagen, nein, liegt da nicht. So.
Kann ich mir nicht. Kann ich mir nicht vor. Könnte nee. Sein, aber das müsste man mir erstmal beweisen. Das kann man. Ja. Das müssen Sie erstmal mir vielleicht.
Das ist auch ein bisschen eine blöde Frage eigentlich.
Eigentlich
auch, ein Stück schon, weit. Ja. Ein Stück weit ist es albern. Das müssen die selber besser wissen eigentlich, oder? Die haben das doch studiert.
Ja, ja. Willkommen zu Kunstabi. Aufgabe 1, die Erscheinung. Die beschriebene Installation findet sich hier. Da ist ein Link.
Oh ja.
Ist es nur das eine Ding? Seht ihr es?
Ja, ich sehe es. Es sind zwei Stühle.
Ja, es sind... Ach, da geht's aber noch weiter, ne? Es ist einmal...
Ja, zwei Stühle und ein Rohr.
Ein Stuhl, der auf einem anderen Stuhl so halb reingesteckt ist.
Ja, und da ist noch so eine Vase.
Mhm. Oh Gott, jetzt später kommt noch ein Radio und ein Schuh. Aber wir nehmen die eine wahrscheinlich, ne? Wir nehmen erstmal die erste.
Okay.
Ja. Installation Die Erscheinung von 1984 von Peter Fischli und David Weiss.
Okay.
Schriftlich-theoretischer Teil. Erster Eindruck und Beschreibung. Geben Sie zunächst Ihre ersten Eindrücke und Assoziationen zu der Installation Die Erscheinung wieder. Schildern Sie die Empfindung, die ein Betrachter, der vor diesem Werk steht, haben könnte. Beschreiben Sie anschließend präzise, was Sie auf der Fotografie sehen. Und da sieht man wieder, Kunstabi ist für die mega dumm. Also das ist einfach, da sieht man einfach wieder, weil es wäre bei Deutsch gewesen, schreiben Sie das Gedicht nochmal auf.
Also, beschreiben Sie, was Sie sehen. Ja,
das ist natürlich genau, sehr das gut. Sieht man wieder, schreiben das ist die Empfindung, die ein Betrachter haben könnte.
Ja, das ist wieder, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in unserem Element.
Aber also, das ist unser Element, ja.
Also so ein bisschen ist es wie die Reise nach Jerusalem. Ne? Man würde sich gerne hinsetzen, weiß aber nicht...
Ist wo
der
soll man
obwohl, untere ist schwierig.
Obwohl, Tobi, obwohl, um ehrlich zu sein, beschreiben Sie anschließend präzise, was Sie sehen. Ich merke, ich habe mich ja auch in der Vergangenheit mal so als Schreiber versucht und ich merke, Räume zu beschreiben, fällt mir super schwer, weil mir das Vokabular einfach fehlt. Also wenn es um Architektur geht, bin ich raus. Ich kann nichts beschreiben. Ja, da ist Stuck. So, da ist eine Wand, da ist eine Tür, da ist ein Fenster, das ist eckig, das ist rund. Raufasertapete, Rohputz. Da hört's auf. Also das wäre schon für mich schwierig. Also mal kurz noch mal so einen Schwenk zu machen. So, vielleicht ist es auch nicht ganz so einfach, man weiß es nicht.
Bildliches Beschreiben finde ich ganz, ganz schwer. Ist ja auch was, was natürlich eigentlich für den Filmpodcast, den wir machen, von Vorteil ist, wenn man aus beschreiben kann, wie die Szenen aussehen. Ich versuche es schon öfter mal, aber es ist echt kompliziert. Ich finde es auch echt schwierig, das Vokabular. Aber ich kann nicht mal beschreiben, wie jemand aussieht. Also ich bin da wirklich, da bin ich echt ganz schlecht.
Ja. Zwei Stühle, auf denen keiner sitzen kann. So, das ist erstmal ganz klar.
Ja, oder meine erste, meine Assoziation ist wackelig und mein Gefühl ist aber eigentlich sehr, sehr glücklich, weil das könnte so aus dem Zirkus sein, so ein Balanceakt aus dem Zirkus und ich war früher als Kind gerne im Zirkus und wenn ich so ein Bild sehe mit so zwei Stühlen, die einfach da so in der Luft balancieren, da denke ich, Mensch, wie im Zirkus. So.
Ja, da geht's 15
Punkte
drüber, Bild. Ne?
Ja.
Wie im Zirkus, ne?
Erklären Sie, wie die Wirkung der Rauminstallation in der Fotografie zustande kommt. Erklären Sie die Auswahl und Anordnung der Gegenstände in dieser räumlichen Installation. Ach, geht's um die Installation oder um das Foto? Ach, es sieht ja so aus, als würde der eine Stuhl auf dem anderen draufstehen, ne? Aber eigentlich steht er auf diesem Rohr vielleicht.
Ja, wer weiß das schon. Das muss dann mal die Künstler fragen, denke ich. Warum soll ich denn jetzt beschreiben, so was, wie die Gegenstände angeordnet haben in der räumlichen Situation und warum die ausgewählt haben, das ist doch nicht mein Bier.
Nein, Malte, da bin ich bei dir. Vergebene Liebesmüh. Also das müssen die schon selber machen. Das haben wir im Cast oft genug gesagt. Ich interpretiere deinen Film nicht für dich. Also das ist aber so.
Ja, weil sie keine anderen Stühle da hatten, wahrscheinlich.
Ach, guck mal hier, warte mal. Interpretationsansatz. In vielen ihrer Arbeiten spielen Fischli und Weiß mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Interpretieren Sie die vorliegende Arbeit unter diesem Gesichtspunkt sowie unter einem Bezug des Ziels die Erscheinung. Deuten Sie darüber hinaus, wofür die Arbeit ein Sinnbild sein könnte. Jetzt wird es natürlich interessant. Die führen natürlich die physikalischen Gesetzmäßigkeiten hier nicht ad absurdum, wie man denken könnte. Klar, die Stühle sind falsch herum, der eine. Aber im Endeffekt hat man doch dafür gesorgt, dass sie ja der Gravitation nicht zum Opfer fallen, sondern man hat sie festgeklebt an einmal aneinander. Dann an einem Rohr, an einem Glas und an einer Vase. Insofern.
Ich würde sagen, ihre Stuhlhaftigkeit bleibt bestehen. Das wäre meine finale Antwort.
Ja, also ein Stuhl bleibt Stuhl, ob du ihn drehst oder nicht, egal auf was du ihn stellst, er ist doch Stuhl.
Ja.
Ja. Aber machen zwei Stühle schon ein Büro? Ne? Das ist die Frage.
Das wäre eigentlich.
Ja.
Wofür steht
das? Oder braucht man noch einen Stift, ne? Zwei Stühle, einen Stift und einen Tisch, vielleicht.
Ja, das ist richtig. Und einen Chef.
Das stimmt. Ja. Es ist schon ein Büro, wenn kein Chef dabei ist. Ja. Verschiedene Besucher und Besuchergruppen sind in einer. Achso, ist das das gleiche?
Na doch. Oh, für, aber das sind 40 BE.
Na, das sind viele Punkte, ne?
Ja.
Bildnerisch praktischer Teil, Illustration. Verschiedene Besucher und Besuchergruppen sind in einer Ausstellung, in der die Rauminstallation, die Erscheinung gezeigt wird. Stellen Sie sich die unterschiedlichen Reaktionen der Betrachter des Werks von Fischli und Weiß vor. Malen Sie sich in Gedanken aus, wie die beaufsichtigten oder unbeaufsichtigten Museumsbesucher die Plastik umgehen, beziehungsweise wie sie sich verhalten.
Hey, for real?
What?
Was? Ist mir doch egal. Ja, der eine guckt, der andere hat keinen Bock.
Ja, und der dritte haut's um wahrscheinlich, weil er denkt, die Stühle, die stehen da falsch.
Ja. Da kommt hier, wie heißt der? Der mit der Nase. Mike Krüger vorbei, der sagt, ist das Kunst oder gerade das weg? Ja. Ja, weiß ich nicht. Was soll, was?
Okay, Kunstabi hätte man machen sollen, ey. Ich bereue gerade echt so ein bisschen meine Life-Choices.
Malen Sie, aber man soll das nur in Gedanken ausmalen, steht hier. Malen Sie sich in Gedanken aus. Also
entwerfen Sie eine Illustration zu einer fiktiven Ausstellungssituation mit dem Werk Die Erscheinung. Entscheiden Sie sich, ausgehend von Ihren Skizzen, für eine Umsetzungsmöglichkeit entweder in der Komposition als Einzelbild oder als Bilderfolge, zum Beispiel im Comicstrip oder im Leporello. Ziehharmonika-artig gefalteter Papierstrahl.
Oha.
Ja, nee.
Kunstabi wäre nicht meins.
Nee. Ist mir schon, ich werde ein bisschen sauer eigentlich. Ich werde schon ein bisschen aggressiv eigentlich, denn die Stühle hätte ich auch so zu selber zusammenkleben können.
Ja, aber du hast es nicht gemacht. Ja, gut.
Ich wollte ja auch nicht.
Ich hatte auch gar keine Lust. Gut, damit sind wir mit diesen Kategorien durch und haben das Bayern-Abi, auf jeden Fall das Deutsch-Abi, glaube ich, ganz gut bestanden. Und
ja.
Bio waren wir, glaube ich, auch stark. Also ich habe das hier aufgezeichnet mit dem Kolkraben.
Filzstifte, Bleistifte verschiedener Härtegrade, Zeichenkohle, Tusche, Bunt, Filzstifte, Klebstoffschere, Katalineal.
Ja, mit so viel Hilfsmitteln kann man alles schaffen. Also.
Ja, da kann ich dir auch den neuen Avengers-Film nachbauen, das ist eigentlich kein Problem. Also, zwei Stühle aufeinander, der andere umgedreht, das ist eigentlich so ein bisschen...
Das ist eigentlich so ein bisschen die Marvel-Philosophie.
Ja, Marvel. Ja, wir haben uns mal wieder als Kunstbahnhausen hier profiliert. Das ist eine Katastrophe. Ja. Macht aber nichts.
Gut, diese Israel-Geschichte ein bisschen umschifft.
Ja, herrlich.
Gut, was denkt ihr? Habt ihr mehr Respekt jetzt vor Bayern, die mit Abi zu euch? Ich nicht. Also ich muss sagen, das hätte man alles wissen können, hätte man das vorher gelernt, würde ich mal so sagen jetzt.
Also wenn ich da in der Materie drin gewesen wäre, dann hätte ich das aber sowas von geaced. Also kein Respekt für... Warte, wir müssen noch einmal... Weißwurstfresser noch sagen, weil das ja, sonst wäre es okay. Kein Bayern-Hate-Cast.
Ja. Okay, also bei mir im Geschichtsabitur wäre dran gekommen, beschreiben Sie die Entwicklung die parteipolitische Entwicklung der SPD von 1900, also von der Weimarer Republik bis in die 60er. Ja, finde ich, war auch leicht. Eigentlich war auch leicht. Weiß ich nicht. Für mich ist das, wenn man viel weiß, ist vieles leicht einfach. Weißt du
es einfach? Das kann man, glaube ich, auch den Hörern mitgeben. Wenn man viel weiß, dann sind auch viele Aufgaben leicht, die man bekommt. Wenn man wenig weiß, dann kann man trotzdem noch Kurzabi machen. Das war der Packers of Duty zum Thema, wie schwer kann es sein? Wir machen das Bayern-Abi. Also so schwer kann es gar nicht sein. Aber ich denke, dieses so schwer kann, wie schwer kann es sein, das können wir vielleicht auch noch für spätere Off-Duties uns mal benutzen und mal an verschiedene Quizzes und Tests und vielleicht auch an. Würden wir das Volo bei der Süddeutschen kriegen zum Beispiel, sowas, das können wir auch irgendwann mal rausfinden zusammen. Ja. Das war's von uns, ihr könnt uns natürlich eine Mail schreiben, wie schwer war euer Abi? Habt ihr vielleicht Bayern-Abi gemacht? Habt ihr vielleicht dieses Abi letztes Jahr gemacht, weil trotzdem den Packers jetzt, habt ihr quasi zweimal jetzt Abi in ein paar Jahren gemacht, das ist auf jeden Fall cool. Schreibt uns packers@gmail.com. Falls ihr das jetzt auch bestanden habt mit uns, kriegt ihr natürlich das Packers-Abi, ne? Schreibt uns einfach eine Mail.
Klar.
Das unterschreibe ich dann und schicke es dann raus. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.